ARD.
Who cares about literature now? I mean, I don't care. I just want to volunteer or to demonstrate or to write something about the situation in order to maybe to change something. So writing became very low in my priorities.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Nadine Kreuzsaler und Anne-Dore Krohn.
Orte und Worte ist der Bücherpodcast, der jede Woche rausgeht an einen Ort, der wichtig ist fürs Schreiben. Das tun wir mit Autorinnen und Autoren, die ein neues Buch veröffentlichen. Das ist der normale Weg. Aber in diesem Fall, Anne-Dore, hast du dich zwar mit der israelischen Bestseller-Autorin Seruya Shalev verabredet, aber es ging gar nicht um ein neues Buch, oder?
Ja, genau. Also Seruya Shalev ist zwar gerade in Deutschland gewesen, aber dieses Mal nicht auf Lesereise. Und das liegt daran, dass sie seit dem 7. Oktober 2023 in einer Schreibkrise ist. Also diese schrecklichen Terrorangriffe und der darauf folgende Krieg, das löst bei ihr das Gefühl aus, dass es gerade einfach Wichtigeres gibt, als Romane zu schreiben. Sie kann sich überhaupt nicht darauf konzentrieren. Und sie ist eine sehr scharfe Kritikerin der Netanyahu-Regierung und nutzt jetzt ihren Ruhm, um Reden zu halten, um demonstrieren zu gehen oder auch um Zeitungsartikel zu schreiben.
Ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Aufgabe. Und ich kann mir vorstellen, die braucht natürlich Energie und Zeit. Und da bleibt nicht mehr viel übrig dafür, um ein neues Buch zu schreiben. Schade. Aber was hat sie denn in Deutschland gemacht?
Ja, sie hat zum einen einen Vortrag über Franz Kafka gehalten, mit dem sie sehr früh schon als Kind in Berührung kam. Und außerdem war es ihr wirklich ein Anliegen, sehr offen über ihre Schreibkrise zu sprechen. Also das war echt bewegend, wie sehr diese Ereignisse, diese politischen Ereignisse, sie beschäftigen. Wir haben uns in ihrem deutschen Verlag getroffen, dem Berlin Verlag in Charlottenburg, und saßen da in einem großen Berliner Zimmer mit vielen Bücherregalen an den Wänden. Und für Seruya Shalev ist das sowas wie ihr deutsches Zuhause. Also sie veröffentlicht seit 25 Jahren in diesem Verlag. Und ihr erster Roman, der dort herauskam, damals übersetzt von Mirjam Pressler, ist auch einer von ihren berühmtesten, nämlich der Roman Liebesleben.
War das nicht der mit diesem einprägsamen Buchcover, so ein nackter Frauenrücken und schwerer Zopf, der darüber
ja,
fällt?
Genau,
oder? Ja,
genau.
Das war toll.
Ja, genau. Also man kann eigentlich sagen, dass sie ganz viel über emotionale Ausnahmezustände schreibt, über komplizierte Liebes- und Beziehungsverhältnisse. Also man könnte es so zusammenfassen, sie schreibt von unruhigen Menschen in einem von Unruhen geprägten Land. Und Politik, darüber haben wir auch gesprochen, war bisher eigentlich immer so der Hintergrund eher für ihre Romane. Ich habe sie auch gefragt, wie ihr Alltag im Moment aussieht und natürlich auch, warum sie schon als Kind Kafkas Geschichten kannte und was das mit ihr gemacht hat.
Als Kind schon, wow, also... Ich bin jetzt sehr gespannt auf euer Gespräch. Anne-Dore und Seruya Shalev im Berlin Verlag in Berlin-Charlottenburg.
Ja, Seruya Shalev, wir sitzen hier in Ihrem Berliner Verlag, umgeben von vielen Büchern. Viele davon sind auch von Ihnen. Was bedeutet Ihnen dieser Ort hier, dieser Berliner Verlag?
Well, I don't come here very often, but still it means a lot to me. Because I'm with the same publisher for many, many years.
Nun ja, ich komme nicht oft hierher, aber der Ort bedeutet mir trotzdem sehr viel, denn ich bin seit vielen Jahren beim selben Verlag. Der Berlin Verlag veröffentlichte meinen ersten Roman Liebesleben im Jahr 2000 und seitdem sind wir verbunden. Auch wenn sich inzwischen die Lektorinnen und Mitarbeiter verändert haben, gibt mir dieser Verlag ein Gefühl, als sei ich zu Hause. Hier ist die Heimat meiner Bücher und meiner Seele. Ja, es fühlt sich an, als ob wir heute Morgen an meinem deutschen Zuhause sind.
For me, for my soul. So, yes, I feel it. We are in my German home this morning.
Ja, Ihre Bücher werden in Deutschland auch wirklich viel gelesen. Vor allem die Trilogie über die Liebe, also Liebesleben, Mann und Frau und späte Familie. Wenn man aber auf Deutschland und Israel schaut, muss man ja sagen, dass das Verhältnis zwischen diesen beiden Ländern nicht gerade einfach ist, weil wir immer die Schuld des Holocausts mit uns herumtragen. Und ich habe mich gefragt, ob diese Vergangenheit für Sie
eine Rolle spielt, wenn Sie hier in Deutschland sind?
Not so much anymore. I think in the beginning, when I first came to Germany,
nicht mehr so sehr. Ich glaube, am Anfang, als ich nach Deutschland kam, war das anders. Als ich zum ersten Mal deutsche Wörter hörte, waren manche davon traumatisch besetzt. Aber das hat sich sehr schnell geändert. Ich denke selten global oder allgemein. Ich suche immer den persönlichen, individuellen Zugang. Und ich hatte schnell das Gefühl, hier wirklich Freunde und Leser zu haben. Und das schätze ich sehr. Und dann kommt dazu, dass Deutschland seit vielen, vielen Jahren an der Seite Israels steht und es in Deutschland wichtig ist, Israel zu unterstützen. Das ist für mich sehr beruhigend und sehr wichtig. Ich glaube, es ist jetzt der Ort in Europa, an dem ich mich sicher und fast wie zu Hause fühle.
So I think that now it became the place in Europe where I feel safe and almost at home.
Ja, das freut mich natürlich zu hören. Wie nehmen Sie denn Ihre deutschen Leserinnen und Leser wahr, zum Beispiel bei Lesungen?
I was very fortunate to have my German readers who are very warm.
Ich hatte großes Glück mit meinen deutschen Lesern. Sie sind sehr herzlich. Ich spüre viel Wärme während meiner Lesungen. Und ich habe das Gefühl, dass wir, ich und meine Leser hier, in vielerlei Hinsicht zusammengewachsen sind. Besonders bei Leserinnen, die nach den Veranstaltungen zu mir kommen. Sie erzählen mir, dass sie mit Liebesleben angefangen haben, als sie jung waren. Und jetzt sind sie ungefähr in meinem Alter. Und sie haben mit meinen Büchern, mit meinen Romanen viel erlebt in ihrem Leben. Als ob meine Romane ihre Leben begleiten. Und das ist ein echtes Geschenk für mich. Ich bin sehr glücklich, sehr privilegiert, meine treuen und begeisterten Leserinnen zu haben, die sich meiner Welt und mir in vielerlei Hinsicht verbunden fühlen. Es ist ein großer Trost und ein wunderbares Gefühl. Ich bin meinen Leserinnen hier sehr dankbar.
To me, in many ways, it's a huge comfort. It's a wonderful feeling. I'm very grateful.
Ja, Bücher können definitiv Lebenspartner sein. Dieses Mal sind Sie aber nicht mit einem neuen Buch hier, sondern mit zwei anderen Themen. Zum einen haben Sie in Marbach einen Vortrag über Kafka gehalten und außerdem sprechen Sie bei dieser Deutschlandreise über das Schreiben in Kriegszeiten. Wie kam es dazu?
The Kafka issue came up 2 years ago. Actually, in a symposium in Stockholm.
Zum Kafka-Thema kam es vor 2 Jahren bei einem Symposium in Stockholm. Ich war dort eingeladen, um über Literaturkritik zu sprechen. Dort begegnete ich der wunderbaren Sandra Richter, der Leiterin des Literaturarchivs in Marbach. Nachdem sie meinen Vortrag gehört hatte, fragte sie: Wann sprechen Sie bei uns über Kafka? Es dauerte 1,5 Jahre, aber jetzt ist es soweit und es war eine wirklich interessante Erfahrung. Der Titel meines Vortrags war »Mit Kafka aufwachsen« und ich weiß nicht, ob das mein Glück oder mein Unglück war. Ich bin mit Kafkas Geschichten aufgewachsen, weil mein Vater Literaturkritiker und Lehrer war. Er liebte es, uns Gute-Nacht-Geschichten vorzulesen, aber er las uns nie Kindergeschichten vor. Er las uns aus der Bibel, aus der Ilias und der Odyssee vor. Er war sehr ehrgeizig, wie man sieht. Ich erinnere mich noch gut an eine stürmische Nacht. Es gab einen Stromausfall, kein Licht, viel Donner und viel Regen. Und mein Vater nahm ein Buch aus dem Regal und fragte uns: Wer möchte die schönste Geschichte aller Zeiten hören? Und wir riefen: ich, mein Bruder und ich. Und dann fing er an, uns die Verwandlung vorzulesen. Ich war 5 Jahre alt und mein Bruder 6. Und so wurde Kafka zu einem meiner Kindheitshelden. Ich habe darüber gesprochen, welchen Einfluss meine frühe Begegnung mit Kafkas Literatur, seiner inneren Welt und seiner Lebensgeschichte auf mich hatte. Ich glaube, selbst für Schriftsteller ist das eine ungewöhnliche Erfahrung, so früh mit Kafkas Literatur in Berührung zu kommen. Und ich glaube, das hatte einen enormen Einfluss auf mein Leben und mein Schreiben. Ich kann nicht genau sagen, welchen. Aber ich wollte gerne davon erzählen, wie ich meine Kindheit mit Kafka überstanden habe.
I just wanted to tell the story about, surviving a childhood with Kafka.
Ja, also die Texte von Kafka sind ja auch sehr unheimlich. Einige von ihnen ganz schön brutal. Also nicht gerade gute Nachtgeschichten.
I couldn't sleep for a second after listening to the Metamorphosis.
Ich konnte keine Sekunde schlafen, nachdem ich die Verwandlung gehört hatte. Ich war mir sicher, selbst ein Ungeziefer zu sein. Und ich musste immer wieder meine Beine berühren, um sicherzugehen, dass sich mein Körper nicht verändert. Als Kind fehlt einem ja noch die Erfahrung, die Lebenserfahrung. Und man unterscheidet nicht zwischen dem Metaphorischen, dem Möglichen und dem Unmöglichen. Also ja, es ist eine sehr starke Erinnerung, aber natürlich nicht nur eine positive, eine sehr gemischte Erinnerung.
So yes, it's a very strong memory, but not completely positive, of course. Mixed memory.
Hat sein Stil irgendwie ihr eigenes Schreiben beeinflusst? Weil Kafka lesen heißt ja auch wirklich eine ganz dichte Sprache zu lesen. Kein Wort bei ihm ist zu viel, alles ist genau durchdacht. Hat das auch ihr eigenes Schreiben und ihre eigene Wortwahl beeinflusst?
I don't really know. I'm not sure. I even said in my speech that I agree with Marcel Reich-Ranitzky.
Ich weiß es nicht genau. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe in meiner Rede sogar gesagt, dass ich Marcel Reich-Ranitzky zustimme, der behauptet hat, Schriftsteller könnten ihre Romane genauso verstehen wie Vögel die Ornithologie. Deswegen fällt es mir schwer, das zu beurteilen. Ich glaube nicht, dass sein Einfluss in meinem Stil erkennbar ist. Ich denke, es hat eher mit der inneren Welt zu tun, mit dem inneren Kampf und mit der Schuld. Die Schuld bei Kafka, die hatte einen großen Einfluss auf mich. Und vielleicht ist das eine Antwort auf die Frage, warum das Schuldthema in meinen Romanen so dominant ist. Ich würde das aber nicht nur auf Kafka schieben. Dafür sind auch viele andere verantwortlich.
But I guess I wouldn't blame Kafka. There are too many others to blame.
Ja, aber wirklich ein interessantes Experiment, die Verwandlung einer Fünfjährigen vorzulesen.
Not only this story, I mean, it went on and on. We started with the Metamorphosis, and then a few weeks later, I remember my father read us Before the Law.
Nein, nein, das ging immer weiter. Wir haben mit der Verwandlung angefangen und ein paar Wochen später hat uns mein Vater Vor dem Gesetz vorgelesen. Mein Bruder und ich kannten die meisten Geschichten aus Kafkas ersten Buch, aus Betrachtung. Wir kannten diese Geschichten sehr gut und Kafkas Geschichten passten in vielerlei Hinsicht zu der Umgebung, in der ich aufwuchs. Es war ein sehr abgeschiedener und isolierter Ort, wo fast alles in der inneren Welt geschah, nichts im Außen, und die Fantasie dominierte die Realität. So vermischte sich meine Umgebung auf sehr überzeugende Weise mit Kafkas Geschichten.
So I think that in this way the environment I grew up in mixed with Kafka's stories in a very convincing way.
Ja, es ist interessant, dass Kafka über so viele Generationen hinweg so viele Menschen immer wieder anspricht. Vielleicht ist es auch dieses Gefühl der Verlorenheit oder der Einsamkeit, dieses Geworfensein. Das zweite Thema, Seruja Shalev, über das Sie hier in Deutschland sprechen, ist Schreiben in Zeiten des Krieges. Ihr letztes Buch ist letztes Jahr erschienen, aber das war kein neues Buch, sondern Ihr Debüt von vor 30 Jahren, das erstmals auf Deutsch herausgekommen ist. Und Ihr letzter neuer Roman ist 2021 erschienen, Schicksal. Welche Auswirkungen hat der 7. Oktober und der Krieg danach auf Ihr Schreiben? Und wie hängt das damit zusammen, dass im Moment kein neuer Roman von Ihnen erscheint?
When the war started, I was already in the beginning, more than the beginning of a new novel. I was in the midst of a very intense research.
Als der Krieg anfing, war ich mitten in einer sehr intensiven Romanrecherche, intensiver als je zuvor. Ich schreibe über eine Richterin und muss mich tiefgreifend mit der Thematik auseinandersetzen. Und dann kam der Krieg, der schreckliche, schreckliche Terroranschlag. Schon vor dem 7. Oktober war ich mehr mit Politik und Aktivismus beschäftigt als mit dem Schreiben. Als der Justizminister mit dieser fürchterlichen, radikalen Justizreform begann, war völlig klar, dass die israelische Demokratie in Gefahr war. Seitdem stand das Schreiben für mich nicht mehr an erster Stelle, obwohl ich das gerne ändern und wieder zur Schreibroutine zurückkehren würde. weil ich es liebe und es wirklich das ist, was ich tun möchte. Aber ich fand es in vielerlei Hinsicht unmöglich, mich einfach nur zu konzentrieren, mich einfach von dem abzukoppeln, was um mich herum passierte. Außerdem scheint Literatur nicht mehr wichtig zu sein. Wen interessiert Literatur denn überhaupt noch? Mir ist das egal. Ich möchte jetzt ehrenamtlich arbeiten, demonstrieren gehen oder etwas Aktuelles schreiben, um etwas zu verändern. Deshalb ist das Schreiben von Romanen auf meiner Prioritätenliste sehr weit unten gelandet. Für über ein Jahr. Weil ich spürte, dass meine Pflichten jetzt andere sind. Dass ich meine Gefühle ausdrücken sollte. Dass ich Artikel für Zeitungen in Israel und auch in Europa schreiben sollte, um zu versuchen, der israelischen Öffentlichkeit eine Stimme zu geben. Ich hatte das Gefühl, alles, was man in Deutschland und anderen europäischen Ländern hört, sind die Stimmen der Regierung. Und die schrecklichen Minister sind so laut. Ich wollte zeigen, dass die Mehrheit der Israelis liberal ist, dass wir den Krieg beenden und in Frieden leben wollen. Ich hatte plötzlich viele Aufgaben. Ich habe auf Demonstrationen Reden gehalten und Grabreden für gefallene Soldaten. Es war ein riesiger Schock, der mich völlig erschüttert hat. Und es dauerte ein Jahr. Erst als ich letztes Jahr aus Deutschland zurückkam, habe ich entschieden, dass es jetzt genug ist. Und ich versuchen sollte, wieder Zeit zum Schreiben zu finden. Denn das ist meine Liebe und Bestimmung. Seit letztem Jahr schreibe ich also wieder etwas mehr. Aber ich bin noch lange nicht wieder in der Schreibroutine von früher. Ich vermisse es so sehr, aber es erscheint mir als eine Art Privileg oder Luxus, den ich mir nicht leisten kann. Ich meine diese langen, langen Tage des Schreibens. Oh, ich mag sie so sehr. Von 10 Uhr morgens bis 10 Uhr abends, manchmal bis Mitternacht. Als ich den Roman Schicksal schrieb, habe ich in so einer Routine gearbeitet. Es ist zwar etwas zwanghaft, aber trotzdem sehr schön. So kann ich mich konzentrieren, ohne iPhone, ohne Internetverbindung. So liebe ich es, zu schreiben. Aber das geht jetzt nicht mehr. Ich schreibe weniger und nehme mir Zeit, um Nachrichten zu schauen und um etwas zu tun. Um zu helfen. Ich gehe zu allen möglichen Demonstrationen. Manchmal spreche ich, aber manchmal möchte ich einfach nur da sein. Es gibt zum Beispiel eine sehr schöne Initiative von Frauen, die Angehörige von Geiseln sind. Sie sitzen in weißer Kleidung vor der Knesset. Ich gehe oft dorthin und sitze einfach dort, schweigend in weißer Kleidung. Das alles kostet viel Zeit. Aber das ist jetzt mein Platz. Zwischen dem Versuch, zur Literatur zurückzukehren, aber gleichzeitig stehe ich mit einem Bein in der schrecklichen Realität und versuche zu helfen.
This is my place now, like between trying to return to literature, but still keep one leg in the terrible reality and try to help.
Haben Sie das Gefühl, dass Worte, also fiktive Worte, in diesen Zeiten an ihre Grenzen stoßen? Sie schreiben ja noch, aber eben Artikel und Essays und einige davon wurden auch hier bei uns veröffentlicht, in der Welt zum Beispiel, in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung oder im Spiegel. Wir konnten hier zum Beispiel Ihren Artikel über die beiden Frauen lesen, die gemeinsam im Fitnessstudio in Haifa trainieren. Eine Jüdin und eine Palästinenserin, aber dann fiel der Sohn der Palästinenserin in Gaza und sie kam nicht mehr zum Training.
Sie ist nicht zurück. Ich weiß, ich habe über Iman und Rakic geschrieben. Sie ist nicht zurück im Fitnessstudio.
Ja, das konnten wir hier lesen. Also sie schreiben, aber für Belletristik, für Romane ist gerade nicht die richtige Zeit. Und ich musste da an ein Zitat des ukrainischen Autors Serhiy Shadan denken, der gesagt hat, Krieg ist nicht für die Literatur gemacht. Krieg als literarisches Material zu verwenden, ist das Schlimmste, was ein Schriftsteller tun kann. Und doch ist es unmöglich, nicht über Krieg zu schreiben. Eigentlich ein Widerspruch, oder?
He's so right. It's such a paradox.
Ja, er hat so recht. Es ist ein echtes Paradox. Es fühlt sich an, als wären literarische Worte heute weniger dringlich, weniger wichtig. Und es ist schwer, aus Krieg Literatur zu machen. Ich denke, jeder von uns muss da seinen eigenen Weg zwischen diesen Widersprüchen finden. Eine solche Situation habe ich noch nie erlebt, obwohl ich viele Kriege und Terroranschläge erlebt habe. Ich habe mich in der Vergangenheit immer dafür entschieden, die Realität im Hintergrund zu behalten und mich auf die persönlichen, individuellen Geschichten zu konzentrieren. Und den Krieg und den israelisch-palästinensischen Konflikt etwas in den Hintergrund zu rücken. Selbst in Schmerz, als die Hauptfigur bei einem Terroranschlag verletzt wurde, geht es um ein persönliches Ereignis, um eine persönliche Verletzung. Aber jetzt ist es schwer, die Realität auszublenden. Es ist so dominant, so monströs, was wir gerade erleben. Nicht nur wegen der Hamas, auch wegen unserer eigenen Regierung. Ich suche also immer noch nach einem Weg. Ich versuche, zu meinem Roman zurückzukehren und ich werde versuchen, den Sommer vor dem Krieg zu beschreiben. Das könnte möglicherweise eine Lösung sein. Es ist meine Entscheidung. Vielleicht ist es auch noch zu früh, darüber zu sprechen. Ich habe den Eindruck, dass das vielleicht der richtige Weg sein könnte, über die Zeit davor zu schreiben und zu versuchen, die Bedrohung und die Gefahren zu beschreiben, die in der Luft liegen, ohne direkt auf den Punkt zu kommen. Aber um direkt über den Krieg zu schreiben, über das Massaker und über die Geiseln, dafür brauche ich Zeit. Dafür brauche ich viel Zeit.
About the massacre and about the hostages. I need time. I need long time.
Ja, bis ein Ereignis zur Literatur wird, dauert das ja oft länger. Also wenn man mal an Krieg und Frieden von Tolstoi denkt, das wurde auch erst sehr viel später nach den Napoleonischen Kriegen geschrieben. Und Sie selbst, Frau Schalew, wurden vor 21 Jahren verletzt, als ein Selbstmordattentäter sich in einem Bus neben Ihnen in die Luft gesprengt hat. Und das hat auch seine Zeit gebraucht, bis Sie darüber geschrieben haben im Roman Schmerz.
Yes, I think literature needs perspective. I mean, there are many books were published in Israel already about October 7th.
Ja. Ich denke, Literatur braucht eine Perspektive. Es sind schon viele Bücher über den 7. Oktober erschienen. Ich hatte keine Zeit, sie zu lesen. Und ich verstehe zwar den Drang, sofort darüber zu schreiben und sofort seine Gefühle darüber auszudrücken. Aber mein Weg wäre das nicht. Für mich ist es ein Rätsel, ob und wie dieses Ereignis jemals in meine Romane einfließen wird. Aber zumindest weiß ich, dass der Roman über die Richterin, den ich gerade schreiben möchte, im Sommer davor spielt. Es geht darin um die Zeit davor, also um das, was passiert, bevor es passiert. Ich denke, das ist mein Weg. Aber es könnte noch mindestens 2 Jahre dauern.
This will be my way, but it might take 2 more years at least.
Interessant auch, dass Sie über eine Richterin schreiben und damit ja automatisch die Frage nach richtig und nach falsch stellen.
Well, actually, I had this idea long time ago, before the war, before the judicial overhaul.
Ich hatte diese Idee schon lange, schon vor dem Krieg und vor der Verfassungsreform. Als ich mit dem Roman Schmerz anfing, war die Hauptfigur eine Richterin. Ich wollte, dass sie Richterin ist. Aber nach 1, 2 Kapiteln bekam ich Angst vor ihr. Zumindest aus der Distanz merkte ich, dass ich mich mit ihr nicht wohl genug fühlte und sie mir etwas weniger autoritär wünschte. Also machte ich sie zur Schuldirektorin. Dann war es okay, dann kam ich mit ihr klar. Aber die Richterin begleitete mich weiter. Und vor 3 Jahren fing ich an, über meinen nächsten Roman nachzudenken. Und ich entschied, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, über eine Richterin zu schreiben. Es war vor der Reform und alles fügte sich auf mysteriöse Weise zusammen. Das ist mir schon oft passiert, dass die Intuition allem vorausgeht. Jetzt ist mir der Hintergrund der Verfassungsreform so klar. Aber als ich mich entschied, über die Richterin zu schreiben, das war davor. Ich hätte niemals erwartet, dass es mal so dramatisch werden würde. Aber es wurde sehr dramatisch.
Ich habe über die Themen nochmal nachgedacht in ihren Romanen. Sie schreiben über Familien, über Ehen, über Leidenschaft, über Liebe, über Beziehungen. Und das sind meistens private Themen, aber gleichzeitig dachte ich, das ist auch politisch, über diese Subsysteme zu schreiben, über die Realitäten, mit denen wir im Alltag zurechtkommen müssen. Das ist auch Politik im Kleinen, oder?
Yes, yes, I think you're right. I mean, we can say that everything is politics.
Ja, ich glaube, Sie haben recht. Man kann sagen, alles ist politisch. In der Familie, außerhalb der Familie. Ich habe nie versucht, das zu definieren. Und ich habe mich auch nie gefragt, ist das politisch? Schreiben ist für mich ein Strom von Intuitionen, Vorstellungen, Geschichten und Gefühlen. Und erst später erkenne ich, was ich getan habe. Und manchmal höre ich es auch von anderen, von Journalisten oder Lesern. Zumindest in meinen ersten Romanen habe ich versucht, die politische Situation zwar nicht völlig zu ignorieren, aber sie fernzuhalten. Weil ich das Gefühl hatte, dass sie meine Geschichten und den inneren Krieg, den ich zu beschreiben versuche, verschlingen kann. Es war also immer eine Art Kampf zwischen der äußeren und der inneren Realität und inwieweit ich die äußere beiseite legen kann. Sozusagen der Versuch, meine Literatur vor der beißenden Realität in Israel zu schützen.
Everything will be on fire, kind of a feeling that the outer reality is so wild that it can swallow my literature or it can fire it, it can vanish it.
Ja, und es ist natürlich auch eine Entscheidung, womit man seine Zeit verbringt. Also wenn man den ganzen Tag schreibt, das ist ja Lebenszeit.
Ich schreibe zu Hause und ich habe ein kleines Zimmer, das ein bisschen abgelegen ist. Nicht abgelegen genug.
Das erinnert mich an Virginia Woolf und ein Zimmer für sich allein.
Ja, ich habe eine lange Geschichte an Zimmern.
Ja, also Romane schreiben fällt Ihnen im Moment schwer, das haben Sie eben erzählt. Wie ist es aber, Romane zu lesen? Also Bücher können ja auch trösten, sie können uns Kraft geben. Gibt es Bücher, die Ihnen im Moment wichtig sind?
It has changed a lot, unfortunately. My ability to concentrate has lowered.
Das hat sich leider sehr verändert. Meine Konzentrationsfähigkeit hat sich so verschlechtert. Es passiert mir oft, dass ich ein Buch aufschlage und der Geschichte nicht folgen kann. Meine Gedanken sind so durcheinander. Nach dem 7. Oktober habe ich wieder angefangen, Gedichte zu lesen. Das fiel mir leichter. Gedichte sind kürzer. Sie sind auch anspruchsvoller. Aber auf eine andere Art und Weise. Also lese ich viele Gedichte. Und jetzt versuche ich langsam wieder mit dem Lesen anzufangen. Ich habe ein Buch von Nabokov mit auf diese Reise nach Deutschland genommen. Sein erstes Buch, Maschenka. Gestern im Zug, nicht so lange, aber immerhin hatte ich eine halbe Stunde, in der ich nicht darüber nachgedacht habe, was gerade passiert.
Half an hour that I didn't think about what's going on.
Ja, lesen ist wirklich manchmal auch eine willkommene Flucht aus der Welt.
Reading can be such a gift, really. Reading and writing, actually. Because, you know, when you read, it's you find yourself in another reality.
Lesen kann so ein Geschenk sein, wirklich. Lesen und schreiben. Wenn man liest, ist man in einer anderen Realität. Und wenn die eigene Realität so bedrohlich ist, ist das sehr tröstlich. Obwohl Nabokovs Realität auch nicht besonders einfach ist. Und beim Schreiben ist es genauso. Man hat mehr Kontrolle. Man kann sich mit Worten ausdrücken. Ein großes Geschenk. Aber es kommt nicht immer, wenn wir es brauchen. Ich muss warten, bis ich wieder bereit dafür bin. Es macht zwar viel Spaß, aber es ist auch eine enorme Anstrengung. Es erfordert Kraft und viel Konzentration und die Fähigkeit, völlig abzuschalten und in eine völlig imaginäre Welt einzutauchen. Ich hoffe, es wird einfacher. Dieses Jahr oder nächstes Jahr.
I hope it will be easier this year, next year.
Hi, Haben Sie eigentlich so etwas wie ein Lebensbuch, also ein Buch, das Ihnen besonders wichtig ist? Ist das Kafka oder jemand anders?
There are more than one, of course. Kafka is one of them, Before the Law.
Es gibt natürlich mehrere. Kafka gehört dazu. Vor dem Gesetz hat mich und mein Leben schon sehr stark geprägt. Da Kafka aber damals eine Wahl meines Vaters war und ich das in jungen Jahren eher passiv las, würde ich eher Virginia Woolf mit ihrem Roman Zum Leuchtturm nennen. Der begleitete mich seit meinem 18. oder 17. Lebensjahr. Es ist ein Buch, das ich immer wieder lese.
It accompanies me my whole life since maybe I was 18 or 17. And it's a book that I read again and again from time to time.
Und was macht das Buch für Sie so besonders?
The style and the sensitivity and the deepness. And in some very personal way, it reminds me of my own family.
Der Stil, die Sensibilität und die Tiefe erinnern mich auf eine sehr persönliche Weise an meine eigene Familie. Seltsamerweise erinnert mich die Figur des Vaters wirklich an meinen eigenen Vater. Es ist ein Familientreffen mit dem Plan, zum Leuchtturm zu fahren und dann all diese Nuancen der familiären Beziehungen. Es ist wirklich ein großartiges Meisterwerk, das mich mein Leben lang begleitet.
It's really a great masterpiece that accompanies me in my life.
Thank you very much, Silvia, for this interview.
Thank you.
Thank you so much.
Die israelische Schriftstellerin Zeruya Shalev war das. Anne-Dore und sie haben sich für Orte und Worte im Berlin Verlag getroffen. Da erscheinen Shalevs Bücher in deutscher Übersetzung. Tja, ganz schön bewegend, wie sie die politischen Ereignisse aus der Bahn geworfen haben, aber natürlich nicht überraschend, sehr nachvollziehbar.
Ja, es ist ihr wirklich wichtig, der Welt mitzuteilen, dass die meisten Israelis, wie sie sagt, eben nicht einverstanden sind mit der Politik von Netanyahu. Und auch wenn ihre Romane bisher eher unterschwellig politisch waren, was sie im Moment tut, ist natürlich sehr, sehr politisch.
Aber wie schön, dass es trotz allem Hoffnung gibt, offenbar, auf einen neuen Roman.
Ja, ich finde auch, also wenn der dann irgendwann doch fertig ist und erscheint, dann werden wir beim Lesen immer daran denken müssen, dass er eigentlich viel früher hätte fertig sein sollen. Aber im Moment gibt es eben keinen aktuellen Lesestoff von Zeruya Shalev. Der Roman wartet eben darauf, dass sie wieder ein bisschen mehr Ruhe und Zeit dafür findet, ihn fertig zu schreiben. Wer trotzdem Zeruya Shalev lesen möchte, der kann sich entweder nochmal all ihre früheren Romane vornehmen oder, das wissen manche vielleicht noch nicht, sogar ihr literarisches Debüt. Lesen. Das ist nämlich letztes Jahr, 30 Jahre nach der ersten Veröffentlichung, auf Deutsch herausgekommen. Das ist eine ganz wilde Geschichte über eine junge Frau, die Kind und Mann verlässt und ihre Sexualität auslebt, also die literarischen Anfänge von Zeruya Shalev.
Das Buch liegt auch noch auf meinem Stapel. Ich habe es bisher noch nicht geschafft, das zu lesen. Nicht ich heißt es und wurde von Anne Birkenhauer übersetzt, ist auch im Berlin Verlag erschienen, wie alle anderen Bücher von Zeruya Shalev, jedenfalls auf Deutsch. Unsere Büchertipps könnt ihr wie immer in den Shownotes nachlesen und auf den Webseiten von Radio 3 und RBB 24 Inforadio. Dort könnt ihr diesen Podcast auch nachhören. Und wie immer gibt's uns jeden Donnerstag in der ARD Audiothek. Wir sagen Tschüss für heute. Ich bin Nadine Kreuzhaler.
Und ich bin Anne-Dore Krohn. Tschüss.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Anne-Dore Krohn. Technik Barbara Hingst. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.